SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Missbrauchsfälle um den saarländischen Priester Edmund Dillinger haben ein größeres Ausmaß als bislang bekannt. Das geht aus dem vorläufigen Abschlussbericht der Sonderermittler des Bistums hervor. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den CDU-Parteitag. Dort wurde heute beschlossen, die Christdemokraten wollen eine Wehrpflicht wieder einführen. Und Razzia im Büro des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah. Mehr als ein Jahr haben die Sonderermittler gebraucht, um den Fall des verstorbenen saarländischen Priesters Edmund Dillinger aufzuarbeiten. Dabei hat die unabhängige Aufarbeitungskommission tausende Fotos gesichtet, Akten der Polizei gewälzt und dutzende Interviews mit Betroffenen geführt. Es ging um Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester und ehemaligen Religionslehrer Edmund Dillinger. Heute gab es den vorläufigen Abschlussbericht der Kommission und der zeigt, Dillinger soll mindestens 19 Personen sexuell missbraucht haben. Ich habe kurz vor der Sendung unseren Reporter Patrick Wirmer gefragt, um welche Fälle es da geht.
Ja, es geht da insgesamt um Fälle aus den Jahren 1960 bis 2018. Also bei den letzten Fällen, da war Edmund Dillinger bereits wirklich ein greiser Mann. Und das sind alles Fälle, so schreiben es die beiden Sonderermittler, die diesen Bericht erstellt haben. Es geht dabei um Missbrauch verschiedener Schweregrade. 8 von 19 Opfer konnten da nicht identifiziert werden, weil die Zeugen zum Beispiel die Namen nicht nennen wollten. Und hinzu kommen laut Bericht viele weitere Fälle, sehr viele, aber nicht annähernd zu beziffernde Zahl. So ist da der Wortlaut. Ja, worum geht es da konkret? Es geht da unter anderem um Fotos in sexualisierten Posen, um sexuell motivierte Annäherungen und Berührungen. Beim Bistum Trier aktenkundig wurde Dillinger bereits Mitte der 60er, eben als er Pfarrer in Saarlouis-Roden noch war. Und da hatte er schon Jugendliche berührt und erste Konsequenzen gab es dann ein paar Jahre später, 1970, bei einer Romreise. Da hatte er einen Jugendlichen erst mit Alkohol gefügig gemacht, ihn dann hinterher am Geschlechtsteil berührt. Und dann wurde er auch noch ins Erzbistum Köln abgeschoben, aber das hinderte ihn nicht, weiterzumachen. Zwei Jahre später gab es dann ein Foto von einem jungen Mann in Badehose. Dieses Foto landete letztlich in einer schwulen Zeitschrift. Also ist wirklich die ganze Bandbreite an Vergehen, die man in diesem Bericht findet. Und ja, wie gesagt, letzter Fall 2018. Allerdings, das muss man auch sagen, der Bericht fußt insgesamt auf sehr vielen vagen Zeugenhinweisen. Überhaupt war es insgesamt eine sehr, sehr schwierige Recherche.
Was macht denn die Aufklärung so schwierig?
Ja, auf der einen Seite diese Fülle an Material. 4.500 Fotos wurden da gesichtet, 3 Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften plus 8 parallel geführte und auch zum Teil sehr schlampig geführte Akten aus dem Bistum Trier. Ja, plus tausende Seiten spiritueller Schriften plus eben diese 50 Interviews, die man mit Zeugen und Betroffenen geführt hat. Und auf der anderen Seite, und hier gab es natürlich auch nochmal deutliche Kritik im Bericht, das Verhalten von Bistum und Staatsanwaltschaft. Das Bistum hatte die Vorfälle um Dillinger unter Bischof Steine in den 70ern ja verschleiert und vertuscht, das muss man so sagen, auch aktiv. Und die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, die hatte im vergangenen Jahr, das wissen wir ja, Asservate verbrennen lassen, darunter viele Jahrespläne, die Dillinger immer sehr genau geführt hat, voreilig verbrennen lassen, muss man sagen, obwohl es noch ein Gesuch zur Akteneinsicht gab. Und da sagen die beiden Sonderermittler heute, dass die Staatsanwaltschaft ja, dieses Gesuch bewusst übergangen habe und damit die Aufarbeitung in weiten Teilen vereitelt habe. Also klare Worte und doch eine harte Kritik.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, Brauer und Romada, so heißen die beiden Sonderermittler, die haben heute angekündigt, dass sie noch mindestens ein Jahr weitermachen, stehen also noch zur Verfügung, vor allem für Zeugen, die sich jetzt im Nachhinein noch melden. Und ja, die Recherchen, die gehen tatsächlich jetzt weiter. Man weitet die Suche jetzt sozusagen nochmal weiter aus Richtung Afrika, Kamerun und Togo vor allem. Dort war Dillinger nämlich aktiv im Rahmen einer Afrika-Hilfe eines Vereins, den er selber gegründet hatte, war also auch mehrfach in Afrika unterwegs, hat im Gegenzug auch viele junge Menschen, auch junge Studenten dann zurück nach Europa genommen, auch ins Saarland tatsächlich. Ja, und es soll da auch mehrere Übergriffe gegeben haben, so berichten das auch afrikanische Zeugen. Und da will man jetzt weiter suchen in Zusammenarbeit mit einer kirchlichen Organisation, nämlich Missio Aachen. Die Kirchen sind auch sozusagen die einzigen, die da jetzt mitmachen. Man hat auch das Auswärtige Amt gefragt, aber dort wurden diese Anfragen dann wirklich mehrfach ignoriert, wie es die beiden sagen. Also Mithilfe gab es da keine. Aber ob diese Recherchen natürlich in Afrika tatsächlich auch zu einem Ergebnis führen, das muss man abwarten. Es ist alles sehr, sehr zäh, was unter anderem damit zusammenhängt, dass Homosexualität in Afrika ja in Teilen noch unter Strafe steht.
Der vorläufige Abschlussbericht zum Fall des Priesters Dillinger liegt vor. Patrick Wirmer war das mit Informationen. Neue Informationen gibt es auch zu den mutmaßlichen Tätern von Dresden. Dort haben ja letzte Woche 4 Männer Wahlkampfteams der Grünen und der SPD überfallen. Einen SPD-Politiker haben sie krankenhausreif geprügelt. Arndt Groß hat recherchiert.
4 junge Männer, einer von ihnen bereits 18, die anderen 3 gerade noch minderjährig. 3 sind in Dresden gemeldet, einer in der angrenzenden Kleinstadt Heidenau. Recherchen von MDR Investigativ zeigen nun, wo der mutmaßliche Haupttäter politisch aktiv war. Auswertungen von Bildern einer 1. Mai-Demonstration der AfD in Dresden deuten darauf hin, dass der junge Mann die Nähe der AfD suchte. Am selben Tag lief er hinter einem Transparent der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen auf einer Demonstration mit. Der mutmaßliche Haupttäter soll nach MDR-Informationen auch in der rechtsextremen Vereinigung Elbland-Revolte aktiv gewesen sein. Die MDR-Recherchen bestätigen damit Berichte anderer Medien. Elbland-Revolte gilt als Nachfolgeorganisation der regionalen NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten. Die NPD hat sich inzwischen den Namen Heimat gegeben. Laut Beobachtern soll diese Gruppierung einen festen Kern von rund 10 Mitgliedern aufweisen. Ein weiterer minderjähriger Tatverdächtiger des Angriffs auf die Wahlhelfer der Grünen und den SPD-Europaabgeordneten Ecke vom vergangenen Freitag könnte ebenfalls rechtsextreme Inhalte gutheißen. Die Auswertung seines Social-Media-Profils bei TikTok zeigt, nach MDR-Recherchen, dass er gewaltverherrlichende und rassistische Inhalte liked und weiterverbreitet.
Aus Dresden hat Arndt Groß berichtet. Heute Morgen, 10.30 Uhr, Unruhe auf den Fluren im EU-Parlament. Ermittler der belgischen Polizei haben sich Zugang verschafft zu den Büroräumen des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah. Durchsucht wird sein Büro sowie das seines ehemaligen Mitarbeiters Jan G. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren gegen G. Michael Götschenberg.
Der Mitarbeiter Jian G. war vor 2 Wochen in Dresden festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Mann vor, für den chinesischen Geheimdienst spioniert zu haben. Er soll sowohl chinesische Dissidenten in Deutschland ausgespäht, als auch Informationen aus dem Europaparlament an den chinesischen Geheimdienst übermittelt haben. Maximilian Krah selbst wird nicht als Beschuldigter in dem Ermittlungsverfahren geführt, sondern lediglich als Zeuge. Am Morgen wurde zunächst die Zustimmung des Europäischen Parlaments für die Durchsuchung der Büros eingeholt. Ziel der Durchsuchung dürfte sein, weiteres Beweismaterial für das Ermittlungsverfahren sicherzustellen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurde bereits 2 Tage nach der Festnahme von Jian G. seine Wohnung in Brüssel durchsucht. Jian G. war 2002 zunächst als Student von China nach Dresden gekommen und fing 2019 als Assistent bei Krah an, nachdem dieser für die AfD ins Europaparlament eingezogen war.
Eine Razzia heute im EU-Parlament. Diesmal geht es also um mutmaßliche Spionage für China. Doch das ist nicht das erste Mal, dass eine fremde Macht versucht, Informationen abzuschöpfen oder Einfluss zu nehmen auf die EU-Parlamentarier und die Beschlüsse im Parlament. Andreas Meyer-Feist schildert, wie in Straßburg und Brüssel schon seit längerem versucht wird, auf die zunehmende Spionage und Desinformation zu reagieren.
Ein Fall vor 1,5 Jahren rüttelte die Geheimdienste auf. EU-Abgeordnete sollen von Katar und Marokko geschmiert worden sein. Danach begann das großreine Machen. Viel kam ans Licht. Und plötzlich ging es nicht nur um Katar. Eine lettische Abgeordnete soll jahrelang für den russischen Auslandsgeheimdienst gearbeitet haben. Tschechien sperrte ein Internetportal, das Russlandfreunde unterstützte. Und vor einem Monat sagte Belgiens Regierungschef Alexander De Croo, Russland habe EU-Abgeordnete angesprochen und bezahlt, um russische Propaganda zu fördern.
The cash payment did not take place in Belgium.
Die Barzahlungen fanden nicht in Belgien statt, aber die Einmischung schon. Da Belgien Sitz der EU-Institutionen ist, tragen wir eine Verantwortung. Und die Verantwortung besteht darin, dafür zu sorgen, dass das Recht aller Bürger auf eine freie und sichere Stimmabgabe gewährt bleibt.
Dann kam China dazu. Ein langjähriger Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah sitzt in U-Haft. Die Durchsuchung seines Brüsseler Büros war erwartet worden. Maximilian Krah sagt, Zugang zu heiklen Akten habe er nicht gehabt. Doch laut Parlamentsverwaltung wurden auch vertrauliche Dokumente zu China-Politik der EU abgerufen. Zur Abwehr der Spionage aus Russland und China kommen Vorschläge aus Belgien und Tschechien. Die neue europäische Staatsanwaltschaft sollte Einmischungen verfolgen. Belgien hat einen Krisenmechanismus in Gang gesetzt. Dadurch sind die Geheimdienste in den EU-Ländern angehalten, besser zusammenzuarbeiten. Problem, Länder wie Bulgarien oder Ungarn sehen Geheimdienste als nationale Angelegenheit und wollen das nicht so gerne. Der direkten Kontrolle von Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter sind ohnehin Grenzen gesetzt. Ob Spionage im Europaparlament bekämpft werden kann, hängt nicht vom Parlament ab. Für die liberale französische EU-Abgeordnete Valérie Ayer das eigentliche Problem. Man sei abhängig von den Untersuchungen nationaler Behörden, um herauszubekommen, ob sich zum Beispiel Politiker von Russland bezahlen lassen, um gegen die eigenen Wähler zu arbeiten.
Payer pour œuvrer contre les intérêts de ceux qui les ont élus.
EU-Kommissionsvize Vera Jourova verweist immer wieder auf den Europäischen Auswärtigen Dienst, der Informationen über Spionagevorfälle sammeln soll. Fazit: Gegen Desinformationskampagnen, vor allem aus Russland, soll einiges getan werden. Aber bei Spionage sind im Europaparlament die Hände gebunden, wenn nicht nationale Behörden aktiv werden. Mehr Transparenz reiche nicht, sagt die Organisation Transparency International und fordert eine unabhängige Parlamentsaufsicht, die es bisher so nicht gibt.
Deutschland gibt für Gesundheit mehr aus als vergleichbare Länder, ohne dass die Resultate besser werden. Und die Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem wächst und wächst bei Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, genau wie bei Patientinnen und Patienten. Wo soll man da anfangen, fragt man sich. Gernot Ludwig hat heute einige Antworten gehört beim Deutschen Ärztetag in Mainz.
Unsere Gesellschaft wird immer älter und das bringt immer größere Herausforderungen mit sich. In den Augen von Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, sind diese Herausforderungen so groß, dass sie vom Gesundheitsministerium allein nicht bewältigt werden können.
Wir brauchen einen die Ressorts übergreifenden Ansatz. Wir brauchen einen Gesundheitsgipfel im Kanzleramt. Es ist völlig unverständlich, dass wir einen Chemie- oder Autogipfel im Kanzleramt haben, aber keinen Gesundheitsgipfel. Das Thema Gesundheitsversorgung scheint offensichtlich über viele Regierungen hinweg, im Kanzleramt zumindest, als eine Art Anti-Agenda-Thema disqualifiziert zu sein.
Darüber hinaus kritisiert Reinhardt, dass unter vielen Regierungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Reformen liegen geblieben seien.
Ein besonders krasses Beispiel ist die seit Jahrzehnten verschleppte Reform der Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte. Professor Jürgen Wasem, unbestrittener Kenner unseres Gesundheitssystems, hat das kürzlich als ein besonderes Beispiel für Staatsversagen bezeichnet. Das war bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages und keiner hat ihm widersprochen.
Die Gebührenordnung für Ärzte stammt im Wesentlichen aus den 80er Jahren. Die Ärzte kritisieren, dass sie weder das breiter gewordene Leistungsspektrum noch die gestiegenen Kosten abbilde. Neben der Reform ihrer Gebührenordnung fordern die Ärzte unter anderem eine Reform der Notfallversorgung, einen Bürokratieabbau und mehr Studienplätze für Medizin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bestätigte, dass man es versäumt habe, genügend Ärzte auszubilden. Stattdessen habe man zu sehr auf Ärzte aus dem Ausland gesetzt.
Mittlerweile arbeiten in Deutschland 64.000 Ärzte, die in Deutschland nicht geboren worden sind. Aber wir können nicht so weitermachen, indem wir sagen, wir scheuen die Investition in die Ausbildung, nehmen aber die gleichen Ärzte aus anderen Ländern, die diese Investition getätigt haben, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann fehlen, obwohl sie dort dringend gebraucht werden. Das ist nicht ethisch und kann so nicht weitergehen.
Die Bundesregierung werde das Thema angehen, ebenso wie den Bürokratieabbau, versprach Lauterbach auf dem Ärztetag in Mainz. Die Vorschläge zur Reform der Gebührenordnung werde man prüfen. Darüber hinaus kündigte der Bundesgesundheitsminister an, dass er das Thema Prävention angehen werde.
Wir haben die Situation, dass die Lebenserwartung in Deutschland sich nicht gut entwickelt hat. Wir haben bei Männern von 16 westeuropäischen Ländern die schlechteste Lebenserwartung und bei Frauen die zweitschlechteste Lebenserwartung. Das ist nicht hinnehmbar. Wir haben über 20 Jahre über Prävention gesprochen, aber in der Praxis hat sich kaum etwas verändert. Auch das kann auf keinen Fall so bleiben.
Trotz einiger Differenzen wurde Lauterbach von den Ärzten im Saal freundlich empfangen. Das lag wohl auch daran, dass sich Lauterbach und die Ärzte in vielen Punkten einig waren. So zum Beispiel in der Analyse, dass das deutsche Gesundheitssystem vor gewaltigen Herausforderungen steht, auch weil in der Vergangenheit nötige Reformen verschleppt wurden.
Wir sind tatsächlich im Gesundheitssystem derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in einer Zeitenwende. Und ich möchte Sie einladen, an dieser Zeitenwende teilzunehmen. Vielen Dank.
Seit gestern sitzt die CDU in Berlin zum Bundesparteitag zusammen. Erstmal stand die Wahl der Parteiführung an. Parteichef Merz wurde mit einem ganz ordentlichen Ergebnis im Amt bestätigt. Heute nun die ausführliche Diskussion des neuen Parteiprogramms. Da ist eine Neufassung dringend nötig. Das alte Grundsatzprogramm ist nämlich von 2007. Und seitdem sind ja gesellschaftlich und politisch einige Großbaustellen dazugekommen. Uli Haug aus unserem ARD-Hauptstadtstudio verfolgt für uns den Parteitag. Uli, fangen wir mal mit dem Asylrecht an. Das ist eines der großen Themen, die der Partei auf den Nägeln brennen. Was wurde denn da heute beschlossen?
Also zentral ist sicherlich die Forderung, Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten durchzuführen. Das erinnert so ein bisschen an das Ruanda-Modell, das Großbritannien im Moment versucht umzusetzen. Aus Sicht der CDU soll es das auch geben, das hat man beschlossen. Man hat gesagt, es sollen Standards der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Konvention für Menschenrechte gelten, eingehalten werden. Und mit diesen Drittstaaten sollen dann eben entsprechende Abkommen vereinbart werden, um Asylbewerber auch bei einem positiven Bescheid auf europäische Staaten dann zu verteilen. Es geht nur um ein Grundsatzprogramm, also es werden die grundsätzlichen Leitlinien der CDU-Politik für die nächsten Jahre festgelegt. Insofern die Frage, was denn beispielsweise ein sicheres Drittland sein soll, hat die CDU heute nicht beantwortet, sondern sie hat nur die Frage beantwortet, dass sie auf diese Drittstaaten setzen will.
Eine kleine Überraschung gab es heute beim Thema Wehrpflicht. Anders als es im Programmentwurf stand, soll die jetzt doch in abgeschwächter Form zurückkommen als sogenannte Kontingentwehrpflicht. Hat es denn damit auf sich?
Ja, also bei der CDU heißt das Ganze Kontingentwehrpflicht. Bei Verteidigungsminister Pistorius heißt das schwedisches Wehrpflichtmodell. Einfach gesagt sollen Fachleute in der Bundeswehr festlegen, wie viele Wehrpflichtige die Truppe in einem Jahr tatsächlich braucht. Und daran soll sich dann eben die Zahl derjenigen Männer, sind es in dem Fall berechnet werden, die letztlich für die Wehrpflicht eingezogen werden sollen. In Schweden ist es durchaus problemlos möglich. In Deutschland haben wir allerdings, und deswegen wurde 2011 auch die Wehrpflicht ausgesetzt, das Problem der sogenannten Wehrgerechtigkeit. Und die Frage muss geklärt werden, letztlich auch verfassungsrechtlich geklärt werden, warum eben nur ein Teil einer Generation dann zur Bundeswehr eingezogen werden soll. Da könnte es ansonsten möglicherweise Klagen geben.
Geklärt werden muss auch die Rentenfrage. Es hat sich ja in den vergangenen Wochen schon angedeutet, dass die CDU sich mit der Rente noch mal stärker beschäftigen will. Welche Positionen wurden denn da heute beschlossen?
Also man hat sich mit der Rente in der Tat beschäftigt, beispielsweise eben auch einen Teil der Rente kapitalfinanziert zu machen. Es ging auch um einen Antrag der Jungen Union, die eben auch den staatlichen Zuschuss zur Rente deckeln wollte. Dann hat sich Karl-Josef Laumann, das ist der Vorsitzende der christlichen Arbeitnehmerschaft, der CDA, also der ist sowas wie das soziale Gewissen der CDU, zu Wort gemeldet bei all diesen Diskussionen und hat gesagt, bei der Rente solle man doch vorsichtig sein.
Und ich würde uns sehr raten, vor allen Dingen nach der Wahl mal über ein richtiges Rentenkonzept zu machen. Vor der Wahl macht es die Leute nur irre. Man kann auch noch Wahlen verlieren. Und mit dem Thema Rente kann man leicht eine Wahl verlieren.
Also Karl-Josef Laumann, lange im Geschäft, weiß, das Thema Rente ist extrem kompliziert. Weil es eben sehr heikel ist, sollte man sich vor Wahlen zurückhalten.
Uli, dein Eindruck nach zwei Tagen Parteitag, wie geht's der CDU unter Friedrich Merz zurzeit?
Also der Eindruck ist, dass sich die CDU an Friedrich Merz gewöhnt hat, dass sie sich hinter ihm versammelt hat. Aus meiner Sicht ist er unangefochten. Sie definiert sich in diesem Grundsatzparteiprogramm als Partei der Mitte. Aber die Frage ist natürlich, wie Merz und wie Carsten Linnemann, der Generalsekretär, diese Mitte definieren. Aus meiner Sicht definieren sie sie eher konservativer, also die CDU rückt ein Stück weit in Richtung rechts. Konservativ, das sieht man an der Migrationspolitik, das sieht man am Umgang mit dem Islam, das sieht man an Begriffen wie Leitkultur oder eben, dass man dazu übergeht, wieder zumindest in Teilen die Bundeswehr einführen zu wollen. Insofern, sie ist geschlossen, das ist der Eindruck, den sie vermitteln will. Große Streitigkeiten hat es nicht gegeben, viele Diskussionen, aber eben keinen parteiinternen Streit.
kleine letzte Frage noch. Der Bruder sozusagen, der Chef der Bruderpartei, Markus Söder, war heute zu Gast. Gab es da irgendeine Überraschung?
Ja, und selbst er wollte nicht streiten. Markus Söder hat klargemacht, dass man gemeinsam die Kanzlerfrage klären will, dass Friedrich Merz, dass der CDU-Parteivorsitzende immer der Favorit sei und dass an ihm, an Söder, der Erfolg 2025 diesmal zumindest nicht scheitern sollte. Also auch ein Markus Söder gab sich heute sehr handzahm.
Das klingt ja fast salomonisch. Heute, am zweiten Tag des CDU-Bundesparteitags, gab es eine ganz lebhafte Diskussion des neuen Parteiprogramms. Informationen waren das von Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio, live in der SR-Infobilanz am Abend. Jetzt weitere Meldungen des Tages von Tanja Philipp-Murer.
Die Deutsche Bahn muss die milliardenschweren Mehrkosten des Projekts Stuttgart 21 alleine tragen. Das hat das Verwaltungsgericht Stuttgart entschieden. Damit wurden die Klagen mehrerer Gesellschaften der Bahn gegen das Land Baden-Württemberg, die Stadt, den Verband Region Stuttgart und den Flughafen abgewiesen. Mit den Klagen wollte die Bahn erreichen, dass sich die Projektpartner finanziell an den Mehrkosten beteiligen. Die Bahn beziffert die Gesamtkosten für Stuttgart 21 derzeit auf rund 11 Milliarden Euro. In einem Finanzierungsvertrag von 2009 war jedoch nur die Verteilung von Kosten bis zu 4,5 Milliarden Euro geregelt. Die saarländische Landesregierung hat ihr europapolitisches Leitbild verabschiedet. 14 Kernpunkte sind darin aufgeführt, vom Saarland als europäische Modellregion über Industrie- und Wasserstoffpolitik bis zur grenzüberschreitenden Gesundheitspolitik. Wie der Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei Lindemann mitteilte, will sich die Landesregierung auch dafür einsetzen, dass eine EU-Einrichtung im Saarland angesiedelt wird. Vorstellbar seien hier beispielsweise die Themen Wasserstoff oder IT-Sicherheit. Nach einem Fußballspiel am Sonntag in Bebelsheim ist ein Schiedsrichter angegriffen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist das Spiel in der Landesliga Ost zwischen Bebelsheim-Wittersheim und Kirberg nach einer roten Karte abgebrochen worden. Daraufhin sei der Schiedsrichter von einem Zuschauer angegriffen worden. Er wurde am Nasen- und Jochbein sowie am rechten Ohr verletzt und kam in eine Klinik. Heute sei bei der Polizei eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung eingegangen.
Fake-Wahlen oder sogenannte Präsidentschaftswahlen. Diese Worte fielen im März, als Wladimir Putin sich in Russland zum fünften Mal zum Präsidenten hat bestimmen lassen. Das Bundesaußenministerium schrieb damals: Diese Pseudo-Wahlen sind weder fair noch frei. Das Ergebnis überrascht niemanden. Folgerichtig hat damals auch kaum jemand aus dem demokratischen Ausland gratuliert. Sehr wohl haben die Machthaber aus China, Nordkorea und Venezuela ihre Glückwünsche geschickt. Und dann gab es heute, wie vorgesehen, die pompöse Kür des neuen alten Präsidenten. Björn Blaschke.
Unter den wachsamen Augen des obersten Verfassungsrichters Russlands, die rechte Hand auf der rot eingebundenen Verfassung, legte Wladimir Putin im Andreassaal des großen Kremlpalastes seinen Amtseid ab. Ich schwöre, bei der Ausübung der Befugnisse des Präsidenten der Russischen Föderation, die Rechte und Freiheiten des Menschen und der Bürger zu respektieren und zu schützen, die Verfassung der Russischen Föderation zu achten und zu verteidigen und die Souveränität und Unabhängigkeit, Sicherheit und Integrität des Staates zu schützen, dem Volk treu zu dienen. Der oberste Verfassungsrichter Russlands erklärte Putin zum Präsidenten Russlands. Nach seiner offiziellen Amtseinführung hielt Putin eine kurze Rede. Ich möchte den russischen Bürgern in allen Regionen unseres Landes aufrichtig danken, den Bewohnern unserer historischen Länder, die ihr Recht verteidigen, mit dem Mutterland zusammen zu sein. Ich möchte mich vor unseren Helden, Teilnehmern an der militärischen Spezialoperation und allen, die für das Vaterland kämpfen, verneigen. Putins fünfte feierliche Amtseinführung heute folgte der Wahl im März, in der er die Zustimmung von fast 88% gewann. Dieses Rekordergebnis führen Experten allerdings auf eine umfangreiche Wahlmanipulation zurück. OSZE-Wahlbeobachter waren nicht eingeladen. Auf derlei Vorwürfe ging Putin in seiner kurzen Rede selbstverständlich nicht ein. Stattdessen Sicherheitsbekundungen für Russland. Ich versichere Ihnen, dass die Sicherheitsinteressen des russischen Volkes für mich weiterhin an erster Stelle stehen werden. Der konsolidierte Wille von Millionen Menschen ist eine enorme Kraft und ein Beweis für unsere gemeinsame feste Überzeugung, dass wir das Schicksal Russlands selbst und nur uns selbst bestimmen werden. Eingeladen zur erneuten Amtseinführung Putins heute auch die Botschafterinnen und Botschafter sogenannter unfreundlicher Länder. Damit sind in Russland die Staaten gemeint, die sich gegen Russlands Krieg in der Ukraine wenden, mit Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen für Kiew. An diese Staaten wandte sich Putin in seiner Rede auch. Wir waren und bleiben offen dafür, gute Beziehungen zu allen Ländern zu stärken, die Russland als zuverlässigen und ehrlichen Partner ansehen. Und das ist wirklich die globale Mehrheit. Wir weigern uns nicht, mit westlichen Staaten in einen Dialog zu treten. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, beabsichtigen Sie weiterhin zu versuchen, die Entwicklung Russlands einzudämmen, die Aggressionspolitik fortzusetzen, die unser Land seit Jahren unter Druck setzt, oder werden Sie einen Weg zu Zusammenarbeit und Frieden finden? Derlei Worte wollten sich offenbar längst nicht alle geladenen, unfreundlichen Länder anhören. Die Botschafterin der USA blieb der Amtseinführung Putins fern. Sie ist außerhalb Russlands. Wie auch Deutschlands Botschafter, der ist derzeit in Berlin zu Konsultationen nach einem Russland zugeschriebenen Cyberangriff, unter anderem auf die SPD. Die Regierung Russlands ist nach der Amtseinführung Putins zurückgetreten. Nun wird er einen neuen Ministerpräsidenten vorschlagen, was noch heute passieren könnte.
Seit etwa 2 Jahren scheint sie wie in Stein gemeißelt. Die miese Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Es ist Krise, Fachkräftemangel. Energie ist zu teuer, die Bürokratie wird immer schlimmer, die Energiewende ist nicht zu schaffen, die Ampel macht alles nur noch schlimmer. Und. So heißt es immer wieder aus den Unternehmen. Da reibt man sich fast ein bisschen die Augen, wenn man folgenden Bericht von der Jahreshauptversammlung des Energiekonzerns NBW von Katharina Jansen anhört.
Es ist ein ambitionierter Plan, den der neue NBW-Chef Georg Stamatelopoulos auf der Hauptversammlung skizziert. In den kommenden 6 Jahren sollen rund 40 Milliarden Euro fließen. Vor allem in den Ausbau erneuerbarer Energien, die Strom- und Gasnetze und in den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Die sollen das Stromnetz auch dann stabil halten, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Für Stamatelopoulos ist das Programm ein entscheidender Schritt.
Das ist das größte Investitionsprogramm der NBW-Geschichte. Damit sind nicht nur enorme technische Herausforderungen, sondern auch erhebliche finanzielle Herausforderungen verbunden.
Die Ausgangslage, um diese finanziellen Herausforderungen zu stemmen, ist aber gut. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die NBW ein außergewöhnlich hohes Ergebnis von 6,4 Milliarden Euro, 60% mehr als noch 2022. Damit konnte das Konzernergebnis 2023 zum 7. Mal in Folge gesteigert werden.
Die deutlichste Ergebnissteigerung haben wir im Bereich der Stromerzeugung und im Energiehandel erzielt. Zusammen mit dem Wegfall der negativen Einmalbelastungen, insbesondere im Gasbereich, führte das zu dem insgesamt starken Konzernergebnis von 6,4 Milliarden Euro.
Für das laufende Jahr rechnet der Vorstandsvorsitzende allerdings wieder mit einem etwas schwächeren Ergebnis, da die Sondereffekte wegfallen. Trotzdem sind die Investitionen in die Energiewende für Stamatelopoulos entscheidend. Dabei sieht er die NBW in einer besonderen Verantwortung.
Als einziges integriertes Energieversorgungsunternehmen Deutschlands sind wir auf allen Stufen der Wertschöpfungskette vertreten und verstehen jeden Schritt von der Erzeugung über die Netze bis zu den Kunden. Vor allem verstehen wir das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche und ihre Wechselwirkungen. Wir können dadurch Chancen besser nutzen und Risiken besser ausgleichen.
Aktuell werden rund 47% des NBW-Stroms mit Erneuerbaren produziert. Bis 2030 sollen es 75-80% sein. Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg mehrere Solarparks in Betrieb gegangen. Auch die Windenergie wurde weiter ausgebaut. Das größte erneuerbare Energienprojekt der NBW ist aktuell aber der Bau des Offshore-Windparks Head Right in der Nordsee.
Mit einer Leistung von 960 Megawatt wird er rechnerisch rund 1,1 Millionen Haushalte, also die Bewohner einer ganzen Großstadt, mit Strom versorgen können.
Zukünftig wird es mehr Projekte dieser Größenordnung brauchen. Das hat der NBW-Chef heute betont. Und damit die auch umgesetzt werden können, fordert er von der Politik klare Bedingungen. Das, sagt Stamatelopoulos, gilt auch mit Blick auf die Wasserstoff- und die Kraftwerksstrategie.
Erste Eckpunkte sind bekannt geworden. Vieles ist aber noch zu wenig konkret und nur schemenhaft umrissen. Wenn die Kraftwerke schnell kommen sollen, dann brauchen wir noch schneller Klarheit über das künftige Investitionsumfeld. Andernfalls wird die Energiewende unnötig lange brauchen, um zu einem wirklichen Erfolg zu werden.
Von der Hauptversammlung des Energiekonzerns NBW hat Katharina Jansen berichtet. Zum Wetter. Der Tag geht mit einzelnen Schauern zu Ende. Gegen morgen früh bildet sich dann Nebel. Morgen mal Sonne, mal lockere Wolken. Am Nachmittag kann es auch Schauer geben. Die Höchsttemperaturen 16 Grad in Leitersweiler und 20 Grad in Ensdorf. An Christi Himmelfahrt ist es wohl überwiegend sonnig und dazu trocken bei bis 23 Grad. Ähnlich sonnig und trocken am Freitag, dann schon bis 25 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Ich, Katrin Aue. Tschüss.